Deutschlandfunk Interview.
In Sankt Petersburg sitzen in diesen Tagen deutsche und russische Wirtschaftsvertreter, aber eben auch Politiker und Politikerinnen zusammen. Sie reden über die Zusammenarbeit und das in natürlich schwierigen Zeiten. Massive politische Spannungen sind da, wir alle wissen das. Und in Deutschland wird darüber zum Beispiel heftig gestritten. Soll man reden, soll man nicht reden, diese Art von Treffen, sollen sie stattfinden, können sie stattfinden? Wir hatten in dieser Woche mehrere Interviews dazu. Einmal mit Matthias Platzek, der auch jetzt in St. Petersburg ist, der eher gesagt hat, ja, wir müssen reden. Dann Norbert Röttgen von der CDU, der die andere Haltung eingenommen hat. Auch das haben wir in dieser Woche hier behandelt. Wir wollen jetzt versuchen, die Perspektive etwas zu erweitern. Deshalb freue ich mich, dass Horst Teltschik bei uns ist, den ich Ihnen nicht vorstellen muss. Er hat mit Kohl wichtige Gespräche in Russland geführt und ich kann so sagen, das Tor zur Einheit mit aufgestoßen. Guten Morgen, Herr Teltschik.
Guten Morgen, Herr Zuheide.
Herr Teltschik, reden oder nicht reden? Fragezeichen.
Ja, ich bin entschieden dafür, dass, dass miteinander gesprochen wird, dass der Dialog aufrechterhalten wird. Und glücklicherweise hat die Bundeskanzlerin auch dieses Verständnis die Jahre über gehabt. Sie war auch in der Lage und konnte auch jederzeit mit Präsident Putin telefonieren oder mit ihm zusammentreffen. Und das war außerordentlich wichtig.
Ist das nur mein Eindruck oder habe ich das möglicherweise falsch wahrgenommen, dass im Moment die Fraktion Reden, der Sie auch angehören, ja etwas unter Druck gerät und dass eher sozusagen die Sanktionsfraktion, wenn Sie mir erlauben, dass ich das so holzschnittsartig zuschneide, dass die Sanktionsfraktion stärker geworden ist in Deutschland?
Ja, diesen Eindruck kann man haben, wenn man die Presse verfolgt. Und die politischen Äußerungen der Außenpolitiker, vor allem der Unionsparteien, vor allem der CDU verfolgt. Die jetzt trotzdem für den Dialog eintreten, gehören einer Generation an, die schon mehrere Höhepunkte des Kalten Krieges erlebt haben und erlebt haben, dass wir damals, wenn ich mich erinnere an die 80er Jahre, trotzdem das Gespräch mit der damals sowjetischen Führung gesucht haben. Und wir hätten am Ende nicht den Wechsel zum Beispiel von Andropow, Tschernjenka, den letzten kommunistischen Parteichefs, zu Gorbatschow so hauteng begleiten können und erfolgreich nutzen können.
Die entscheidende Frage ist ja vielleicht auch eine andere. Wo ist Kritik nötig und wie muss sie geäußert werden? Gelegentlich wird ja gesagt, nun ja, diejenigen, die reden, auch das hatten wir diese Woche, ich habe es angesprochen, in dem Gespräch mit Platzek auf der einen Seite, Norbert Röttgen auf der anderen Seite, dass man sich am Ende auch wieder in der Kurzfassung wechselseitig vorwirft, ja, ihr schaut immer über irgendwas drüber hinweg. Warum fällt das offensichtlich so schwer, notwendige Kritik zu äußern, aber eben trotzdem miteinander zu reden und im Gespräch zu bleiben?
Ja, die Erfahrung, die ich habe, ist, dass wir ja immer nur die Akteure im Blickfeld haben. Und was wir jetzt in Russland erleben, ist ja die heftige Auseinandersetzung von Generationen. Sie haben ja im Prinzip, kann man sagen, wir erleben im Augenblick den Überlebenskampf der alten Nomenklatura und deren Profiteure gegen den Konflikt auf der anderen Seite mit den neuen Generationen. Also die Generation des alten Regimes mit den neuen Generationen nach 1990. Vergessen Sie nicht, und darüber denken viele in Deutschland nicht nach, über 50% der heute lebenden Russen sind nach 1990 geboren. Und sie haben auf der einen Seite wenn Sie so wollen, die Profiteure des alten Regimes und deren Überlebenskampf mit den neuen Generationen, zu denen die bekannten Figuren gehören wie Nawalny.
Was heißt das aber für die Gesprächsfähigkeit? Auf der einen Seite, mit den alten Vertretern muss geredet werden. Sie haben gerade gesagt, tendenziell ja, aber wie kann man auch das Neue entstehen lassen? Denn auch solche Entwicklungen, wie Sie sie beschrieben haben, der Gesprächsfähigkeit von der Ostpolitik Brandts, aber auch dann das, was Sie mit Helmut Kohl gemacht haben. Dazu gehört ja immer, dass Gesprächsfähigkeit auch in gesellschaftliche Gruppen hinein möglich sein müsste. Ich rede bewusst im Konjunktiv und frage Sie das.
Ja, das ist im Augenblick leichter gesagt als getan. Aber es ist ja auch umgekehrt im Westen nicht anders. Sie reden mit den Politikern, Sie reden vielleicht noch mit den Vertretern der Wirtschaft und Sie reden aber nicht mit der Zivilgesellschaft unmittelbar. Und deshalb muss zu dem Dialog der Politiker der Austausch, die Kontakte auf allen Ebenen hinzukommen. Also der Wirtschaftsaustausch, Jugendaustausch. Wir hätten längst die Visafreiheit für junge Russen durchsetzen müssen. Wir brauchen Kulturaustausch. Also Austausch auf allen Ebenen, um diesen Kontakt mit der jungen Generation zu gewinnen. Und das geht vor allem auf der gesellschaftlichen Ebene, aber die funktioniert auch nur, wenn die politischen Kontakte fortgesetzt werden.
Was würden Sie sich da wünschen?
Ja, ich würde mir wünschen, dass wir jetzt die Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die es gibt, vor allem im Wirtschaftsbereich, im Kulturbereich, im Jugendaustausch, alle auf dieser gesellschaftlichen Ebene intensiviert werden. Denn wir erleben ja gewissermaßen, ich übertreibe mal etwas, den Überlebenskampf der alten Nomenklatura in Russland und deren Profiteure mit den neuen Generationen. Und die neuen Generationen, das sehen wir ja auch in Weißrussland, die brauchen den Kontakt zum Westen, zu demokratischen Gesellschaften. Die brauchen die intellektuelle Unterstützung. Und deshalb bin ich sehr entschieden dafür, den Kontakt fortzusetzen. Und was Sie mit Präsident Putin hier erleben, ist ja kein Signal von Stärke. Schauen Sie, der Präsident Putin kommt jetzt in ein Alter, wo er auch darüber nachdenkt, wie lange mache ich es noch. Und er hat ja Vorsorge getroffen. Er hat die Verfassung geändert. Er kann also problemlos bleiben, um zu sagen, nur dann bin ich sicher. Er kann aber auch inzwischen gehen, weil er die Voraussetzung geschaffen hat, dass er die Immunität behält, so wie er für die Immunität von Jelzin gesorgt hat, versorgt jetzt die neue Verfassung für seine Immunität. Das heißt, das sind alles keine Signale von Stärke, sondern das sind Signale einer Entwicklung, die zeigt, wie labil sie ist.
Auf der anderen Seite gibt es Grenzüberschreitungen, ganz sicherlich. Wir müssen das hier nicht sagen. Sie haben die Stichworte genannt, Nawalny auf der einen Seite, das, was mit dem Flugzeug in Belarus kurz passiert ist. Und man könnte viele, viele andere Beispiele auch ansprechen. Fällt das auch bei Ihnen in die Kategorie, das sind alles Zeichen von Schwäche? Und wenn das so ist, was ich mal jetzt unterstelle, wie soll der Westen darauf reagieren?
Ja, ich halte sie für alles für Signale der Schwäche und nicht der Stärke. Denn wenn die politische Führung souverän wäre und sich ungefährdet sehen würde, würde sie mit, wie wir in einer Demokratie auch, anders mit in die politische Auseinandersetzung gehen. Vor allem mit den neuen Generationen. Das sind ja keine Militärs, das sind keine Oligarchen. Und von daher frage ich mich schon, warum wir glauben, dass Präsident Putin so unermesslich stark ist. Das sehen Sie auch in seinem außenpolitischen Handeln. Er war erst für Pro-Europa, dann hat er die Eurasische Union gegründet, als Art Gegenstück zur Europäischen Union. Von der hören und sehen Sie nichts mehr. Jetzt wendet er sich an China. Ich habe noch im Ohr, als er sagte, er wolle kein Gas und Öl an China liefern. Jetzt glaubt er, dass er die Allianz mit China ihm Stärke verleiht. Das sind alles Phänomene eines Übergangs. Und deshalb brauchen wir die Gespräche mit, denn da ist der Potenzial, sind die potenziellen neuen Führungsleute von morgen dabei.
Und Sanktionen, wie sehen Sie das?
Ich halte von Sanktionen gar nichts. Ich habe 8 Jahre lang im Bundeskanzleramt Sanktionen verfolgen können weltweit. Ich habe immer erlebt, wie auch die stärksten Befürworter von Sanktionen dann heimlich die Sanktionen umgangen haben. Ob das Südafrika war oder andere Fälle, kenne ich in Dutzende Fälle, denn auch die Amerikaner, die Sanktionen verhängt haben, wie zum Beispiel gegen Libyen, hatten durchaus das Talent, sie auch zu umgehen. Und selbst Nawalny hat ja gesagt, Sanktionen treffen vor allem erstmal die Menschen und nicht die Verantwortlichen. Und daher halte ich davon nichts.
Herr Telschek, ein kurzer Schlusssatz. Wenn wir heute das Vermächtnis von Brandt Bahr auf der einen Seite und Kohl Genscher auf der anderen Seite in die heutige Zeit transportieren, dann müssten wir was bitte?
Dann müssten wir weiterhin das Gespräch suchen. Dann müssten wir weiterhin Anknüpfungspunkte der Zusammenarbeit suchen und pflegen, in der Hoffnung, dass eines Tages wir mit Führungspersönlichkeiten zu tun haben, die auch Russland weiterhin modernisieren.
Horst Telschek, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk mit einem Plädoyer für weitere Gespräche. Herr Telschek, danke für das Gespräch.
Gerne.